Und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Manchmal, da dauern Beziehungen im Leben sehr lang. Es gibt Menschen, die lerne ich sehr früh kennen und ich habe dann immer Kontakt mit ihnen. Und zum Einstieg möchte ich euch so eine Geschichte erzählen. Es gab zwei gute Freunde, die kannten sich seit ihrer Kindheit. Die gingen zusammen in die Volksschule, später an die Universität. Aber dann haben sich ihre Wege getrennt. Sie haben sich einige Zeit aus den Augen verloren. Der eine, der wurde Richter, der andere ist auf die schiefe Bahn geraten. Und wie es so kommt, eines Tages wurde der Kriminelle dem Richter vorgeführt. Er hatte wieder mal ein Verbrechen begangen und war auch geständig. Der Richter erkannte den Jugendfreund wieder und stand vor einem Dilemma. Als Richter war er dafür da, für Gerechtigkeit zu sorgen. Er konnte den Mann nicht einfach laufen lassen. Als Freund und wie er ihn von früher kannte, wollte er ihn aber nicht einfach bestrafen. Schließlich verhängte der Richter von vorne eine Geldstrafe, die der Tat angemessen war, und damit war der Gerechtigkeit ja Genüge getan. Anschließend stand er auf, verließ seinen Platz und ging zum Freund und stellte ihm in der gleichen Höhe einen Scheck aus. Er bezahlte die Strafe für ihn. Damit war auch der langjährigen Beziehung Genüge getan. Ein bisschen ähnlich, ein Vergleich hinkt ja immer, stelle ich mir das Dilemma vor, das Gott mit uns hat. Der Mensch, sein alter Gefährte aus dem Garten Eden, im Garten Eden geht Gott ja mit dem Menschen spazieren regelrecht, der geht seinen eigenen Weg. Der will alles selber bestimmen, ohne ihn zurechtkommen. So kann ich kurz die Geschichte mit Adam und Eva zusammenfassen. Aber das geht ja weiter. Die Menschen wenden sich immer wieder von Gott ab, suchen ihre eigenen Wege. Ich brauche nur in die Zeitung zu schauen oder ins Internet oder in die Nachrichten, die das Handy mir vorschlägt. Wir tun ziemlich oft, was Gott so gar nicht gefällt. Das wäre eigentlich einfach. Ich müsste nur in die Bibel schauen, dann kann ich lesen, was Gott gefällt. Es wäre nun aber keine Gerechtigkeit, wenn Gott sagt, alles in Ordnung, nicht so schlimm, ich schaue einfach weg, spielt eh keine Rolle, was du tust. Es spielt eine Rolle. Aber gleichzeitig bin ich Gottes geliebtes Geschöpf. Er hat mich ja so gemacht. Wir sind also seine, wegen unseres Verhaltens, eigentlich zur Strafe verurteilten und geliebten Geschöpfe. Und dieses Dilemma, wie kann Gott gleichzeitig gnädig und gerecht sein, das hat Paulus ein Leben lang beschäftigt. Und im Römerbrief, da fasst er seine ganzen Erkenntnisse zusammen. Das schaut übrigens im Original so aus. Nicht so einfach zu lesen. Also in einer Abschrift natürlich. Im Römerbrief, da greift Paulus so ziemlich alle zentralen Themen auf, die mich im Glauben beschäftigen. Es geht um die Frage der Sünde, der Unfähigkeit, dass ich mich selber nicht retten kann. Es geht um die Rechtfertigung durch den Glauben. Durch eigenes Tun kann ich mich nicht rechtfertigen. Ich brauche einen anderen, ich brauche Jesus. Es geht um das Leben in Jesus, mit Jesus, an dem ich Anteil habe. Es geht um die Frage, was ist mit Israel und den Heiden? Und es geht um die praktische Lebensführung. Wie soll ich als Christ leben? Was macht mich anders? Den Römerbrief, um den es in den nächsten Wochen in den Predigten gehen wird, den Römerbrief schreibt Paulus wahrscheinlich aus Korinth. Das ist eine Stadt, die im heutigen Griechenland liegt. Dort okay, das geht gerade, sieht man nicht, aber in der Mitte der Karte. Interessanterweise ist das damalige Korinth heute unbewohnt. Die moderne Stadt Korinth, die nicht sonderlich interessant ist, die liegt etwas an einer anderen Stelle. Am Ende seiner dritten Missionsreise schreibt Paulus, also ungefähr 55 nach Jesu Geburt, diesen Brief. Und Korinth, das ist eine eher größere Stadt, da ist viel los. Für griechische Verhältnisse ist es eine Weltstadt mit allen Vorteilen und Nachteilen. Und den Brief schreibt er, wie der Name schon sagt, an die Römer. Die Gemeinde in Rom, die kennt Paulus noch nicht persönlich, er hat sie nicht gegründet. Er schreibt also an ihm persönlich Unbekannte. Rom, das ist damals so richtig eine Weltstadt mit über 1 Million Einwohnern. Beide sind also Großstädte. Das heißt, Paulus schreibt aus einer Stadt, wo viel los ist, an eine Stadt, wo quasi noch viel mehr los ist. Und aus diesem Brief lese ich jetzt einen Teil des ersten Kapitels vor. Und dazu bitte ich euch, aufzustehen. Mein Brief geht an euch, von Rom, von Gott geliebte und berufene Heilige in Rom. Gnade und Frieden wünsche ich euch von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, dem Herrn. Als erstes danke ich meinem Gott durch Jesus Christus für euch alle, denn in der ganzen Welt spricht man von eurem Glauben. Denn Gott, dem ich mit allem, was ich bin und habe und mit der Freudenbotschaft von seinem Sohn diene, ist mein Zeuge, dass ich euch ständig erwähne, wenn ich zu ihm bete. Und ich flehe ihn an, dass er mir doch endlich ermöglicht, zu euch zu kommen, wenn das seinem Willen entspricht. Denn ich sehne mich sehr danach, euch persönlich kennenzulernen, damit ich euch etwas von dem weitergeben kann, was Gott mir geschenkt hat. Und ihr gestärkt werdet, besser gesagt, damit wir, wenn ich bei euch bin, durch unseren gemeinsamen Glauben gegenseitig ermutigt werden. Ihr sollt wissen, liebe Geschwister, dass ich mir schon oft vorgenommen habe, zu euch zu kommen. Bis jetzt wurde ich auch immer wieder daran gehindert. Denn gerne würde ich, wie bei den anderen Völkern, auch bei euch einige Früchte meiner Arbeit ernten. Ich fühle mich nämlich allen verpflichtet, ob sie nun zivilisiert sind oder nicht, ob die Menschen gebildet oder ungebildet sind. Damit möchte ich auch euch in Rom Gottes gute Botschaft bringen. Denn ich bekenne mich offen und ohne Scham zu dieser Botschaft. Sie ist ja Gottes Kraft und rettet jeden, der ihr glaubt. Das gilt zunächst für die Juden. Dann aber auch für alle anderen Menschen. Denn im Evangelium zeigt Gott uns seine Gerechtigkeit, eine Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt und Menschen zum Glauben führt, wie es in der Schrift heißt, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Herr, segne du dein Wort, das Reden, das Hören und das Tun. Durch deinen Heiligen Geist. Amen. Könnt ihr euch wieder niedersetzen? Es geht Paulus also gleich zu Beginn um die Wirkung und die Auswirkung des Glaubens. Gott liebt jeden Menschen, egal welche Bildung ich habe, egal wo ich herkomme. Aber gleichzeitig kann keiner von uns die Strafe für unsere Fehler bezahlen. Und so hat sich Gott einen Rettungsplan ausgedacht, der seiner Liebe und seinem Bund treu bleibt und der unsere Schuld bezahlt. Die Stationen auf diesem Rettungsplan, die sind uns allen, denke ich, einigermaßen bekannt. Das ist Weihnachten, wo der Retter geboren wird, Karfreitag, Ostern, Pfingsten. Und dieser Plan hat einen Namen: Jesus Christus. Für Paulus ist die eigentliche Kraftquelle, die hinter seinem ganzen Brief dann steht, die frohe Botschaft oder das Evangelium, das Wort vom Kreuz. Und alle vier Evangelien, die erzählen ja in erster Linie den Weg von Jesus dorthin zum Kreuz und was danach geschieht. Dann könnte ich mich fragen, brauche ich einen Retter? Wann brauche ich einen Retter? Dass ich Rettungsbedarf habe, merke ich dann, wenn ein Problem so richtig drückend wird. Und wenn ich in Not bin. In welcher Notlage befinde ich mich jetzt, wenn ich dieses Krafttor vom Kreuz brauche? Das erklärt Paulus am Ende von der Stelle, die wir heute gehört haben. Genauso lässt Gott aber auch seinen Zorn sichtbar werden. Mit dem ersten Teil, was ich vorgelesen habe, dass Gott retten will, da haben die Leute weniger ein Problem. Mit dem, was Paulus dann auch schreibt, mit einem heiligen und gerechten Zorn Gottes, schon eher. Der liebe Gott darf nicht zornig sein. Wenn ich jetzt aber in mich selber reinschaue, und irgendwie, glaube ich, geht es uns allen manchmal so, dann habe ich nur so lange ein Problem mit Zorn und mit Konsequenzen, bis andere mich ungerecht behandeln. Wenn andere an mir falsch handeln, dann verlange ich recht schnell Konsequenzen. Das ist ungerecht, das muss bestraft werden. Wo bleibt da die Gerechtigkeit? Ein Grundsatz auch unseres Rechtssystems ist ja, dass begangenes Unrecht nicht folgenlos bleiben soll. Ich kann dann darüber diskutieren, wie die Konsequenzen ausschauen, aber die Grundidee ist, wenn ich gegen die Regeln halte, dann muss das Folgen haben. Und womöglich wird Wiedergutmachung geleistet. Um das darzustellen, sind dann die Richter und Richterinnen da. Sicherzustellen. Sie beurteilen den Fall genau aufgrund von dem, was sie in den ausführlichen Prozessakten hören oder lesen. Es können ja manchmal sehr, sehr viele Informationen sein. Und dann fällt der Richter, die Richterin, ein Urteil. Wenn ich das jetzt auf Gott umlege und sage, er ist ein gerechter Richter, dann habe ich ein Riesenproblem. Die Ausgangslage ist dann, wie Paulus auch im Römerbrief feststellt, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Es gibt keinen von uns, der nicht irgendwie eine Riesenbeweisakte gegen sich hat. Die mag jetzt größer oder kleiner sein, aber niemand von uns hat eine leere Akte mit Beweisen. Und egal, wie viel ich mich anstrenge, am Ende muss ich mir dann eingestehen, der einzig gerechte Urteilsspruch von Gott kann dann nur lauten: schuldig. Denn Recht bekommen tue ich vor Gerichte nur dann, wenn ich die Gesetze eingehalten habe, wenn ich meine Unschuld beweisen kann. Und die Folge von Schuld, von Verurteilung ist dann eine Konsequenz, vereinfacht gesagt Strafe. Jetzt schreibt aber Paulus davon, dass uns Gottes Kraft nicht bestraft, sondern rettet. Paulus geht, und das beschäftigt ihn dann im ganzen Römerbrief weiter, von einem sehr durchdachten, perfekten Rettungsplan Gottes aus. Im Wort vom Kreuz, dem Evangelium, wird dieser Rettungsplan sichtbar. Das Wort vom Kreuz ist ein rechtfertigendes, rettendes und befreiendes Wort. Also rechtfertigend meint, es stellt sicher, dass die Gerechtigkeit gewahrt ist, es rettet und es befreit aber auch, weil mich diese Riesenakte dann nicht mehr belastet. Und das Ganze ohne meine Verdienste, dass ich was tun kann. Das Ganze funktioniert im Wesentlichen auf vier Grundlagen, die dann später Martin Luther beschäftigt haben, eben auch aufgrund des Römerbriefs. Das Ganze basiert allein auf der Schrift oder besser gesagt dem Bund, den Gott im Alten und Neuen Testament mit uns schließt, den er beschreibt. Das Ganze geschieht allein aus Gnade, ich kann eben nichts dazu tun, und allein aus Glauben und vor allem allein in und durch Jesus. Die Gerechtigkeit Gottes, um die es im Römerbrief dann später immer wieder geht und die im Kreuz offenbar wird, das ist aber nichts, was ich leisten kann. Es ist keine aktive Gerechtigkeit, also wo ich was tue, weil selber könnte ich mich nicht retten. Es ist nicht wie bei Münchhausen, wo ich mich selber rausziehen kann. Gottes Gerechtigkeit, die offenbar wird, das ist eine, die mir geschenkt wird, die passiv ist. Also so wie ein Geschenk, wo ich ja auch nichts dafür tun kann. Und dieses Geschenk, das gibt mir ein anderer, das hat ein anderer für mich vorbereitet. Das führt jetzt zu einem gewissen Paradox, einer Widersprüchlichkeit. Gott ist gerecht, das ist ja die Grundannahme der ganzen Schrift, aber gleichzeitig macht er gerecht. Das geht nur dadurch, dass Jesus sein Leben für mich hingibt, dass er als Lösung sich opfert, damit ich gerettet werde. Jesus nimmt am Kreuz meine Ungerechtigkeit, meine Schuld auf sich und bekommt die Konsequenzen für meine Fehler zu spüren, für das, was ich aufgrund der Riesenprozessakte eigentlich verdient hätte, die Trennung von Gott und den Tod. Ich bekomme dafür Gottes perfekte Gerechtigkeit geschenkt. Ich weise also in der Gerichtsverhandlung nicht meine eigene Gerechtigkeit vor, sondern die von Jesus. Dazu nochmal gedanklich einen Schritt zurück in den Gerichtssaal. Ich sitze da also auf der Anklagebank und die Aktenordner, die Bücher meines Lebens werden hervorgeholt. Und bei jedem Menschen lautet dann, wenn der Richter versucht, objektiv zu sein, aufgrund dieser Reihe von vollen Aktenordnern, das Urteil schuldig. Die Strafe ist jetzt in unserem Fall der Tod und der Ewige. Aber wie in der Geschichte am Anfang, die ich erzählt habe, der Richter ist ja nicht nur gerecht und heilig, sondern auch liebevoll und barmherzig. Er hat Mitleid, ein bisschen so wie der Freund, der Richter ist, mit dem anderen. Und so eröffnet der Richter dem Angeklagten einen Weg, auf dem beides unter einen Hut gebracht wird. Also wird der Sohn des Richters vorgeführt, der einen perfekten Lebenslauf hat, der eine leere Akte mitbringt. Jesus kann das als einziger. Er hat keinen Dreck am Stecken, er hat eine weiße Weste, sein Lebensblatt, sein Aktenordner ist leer. Und jetzt kommt dieser wunderbare Tausch. Der Sohn kommt zu mir und gibt mir quasi eine leere Akte und nimmt dann die schwere Akte und trägt sie am Kreuz für mich. So bin ich dann befreit von dem, was mich belastet, was mich von Gott trennt. Und ich bekomme dafür die leere Akte. Jesus sagt also, wir tauschen. Du gibst mir deine prallvolle Akte und ich dir meine leere. Ich nehme deine Ungerechtigkeit auf mich. Ich trage die Konsequenzen und die Strafe für deine Fehler und ich leide für dich. Und du bekommst meine leere Akte, wirst zum unbeschriebenen Blatt, erhältst quasi eine weiße Weste. Aber nicht, weil du dir das verdient hast, sondern allein, weil ich ein gnädiger Gott bin. Und dann werde ich nach der leeren Akte beurteilt. Und da der Richter in der Akte ja nichts mehr vorfinden kann, lautet das Urteil dann am Ende unschuldig. Ich spreche dich gerecht. Du bist frei. Du bist ohne ein Verdienst von dir frei geworden. Das ist dann dieser wunderbare Tausch. Die Grundlage von dem Ganzen, das ist eben, dass es allein durch die Schrift möglich ist, allein aus Gnade, allein aus Glauben und allein durch Jesus. Das ist diese lebensverändernde Botschaft, die frohe Botschaft, die das Leben von Paulus verändert hat und die ihn dann im ganzen Römerbrief umtreibt. Das Ganze ist aber jetzt kein Automatismus oder nichts, was automatisch abläuft. Dieser Tausch, der kommt aus dem Glauben zu Glauben. Der Richter in der Geschichte am Anfang, die ich erzählt habe, da gibt er seinem Freund einen Scheck. Ein Scheck, der steht ja stellvertretend für etwas. Der muss angenommen werden, ich muss den einlösen. Wenn der Freund den Scheck nicht einlöst, hat er Pech gehabt. Dann bleibt er auf der Strafe sitzen. Ein Angebot oder ein Gutschein, ein Scheck, der muss auch angenommen, ein Geschenk ausgepackt werden. Wenn es in der Ecke steht, bringt es mir null. Und das kann ich nur persönlich. Der Scheck, den der Mann da bekommt, der ist quasi persönlich auf ihn ausgestellt. Auch der Scheck, den Gott mir anbietet mit diesem Tausch. Ich muss mein eigenes Ja finden zu diesem Angebot, zu dem Gott, der in Jesus für mich Mensch wird. Die positive, befreiende und gerechtmachende und sprechende, das rechtfertigende, die rechtfertigende Kraft des Wort Gottes wird nur dort wirksam, wo ich glaube. Wo ich glaube und vertraue darauf, dieser Tausch, der ist möglich, der ist schon geschehen. Das ist insofern schwierig, weil ich damit ja auch mir eingestehen muss, ich habe Hilfebedarf. Ich habe einen vollen Aktenordner eigentlich. Ich handle ungerecht. Ich habe Gottes Zorn verdient und eigentlich müsste ich die Folgen tragen. Wenn ich aber glaube und vertraue darauf, dass der Tausch möglich ist, dass Jesus am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist, dann ändert das alles. Und dieses Vertrauen darauf, das ist aber nichts einmal, ist schon etwas Einmaliges, aber etwas, das seine Fortsetzung finden sollte. Es ist wie eine Initialzündung. Und dafür habe ich euch, der Vergleich klingt jetzt vielleicht etwas eigenartig im ersten Augenblick, einen Motor mitgebracht. Bei einem Motor ist es ja so, bei einem Verbrennungsmotor, wir lassen jetzt mal E-Motoren aus, dass der Motor durch das Drehen des Zündschlüssels gestartet wird. Es gibt eine erste Explosion und danach dreht sich der Motor immer weiter. Im Zylinderkolben finden weitere kleine Explosionen statt. Und diese Kraft da drinnen, die überträgt sich am Ende auf die Räder. Und das bewegt dann das Auto nach vorne, solange der Treibstoff reicht. Das Drehen des Zündschlüssels, diese erste Explosion, das ist dann die erste Erkenntnis, dass ich meinen Weg mit Jesus gehe und mir das erste Mal die Augen des Glaubens aufgehen. Und das stößt dann eine Kettenreaktion an, wodurch dieser Motor in Gang gebracht wird und ich mich im Glauben auf das Ziel zubewege. Das Wort vom Kreuz und dieser wunderbare Tausch, das ist quasi die Initialzündung, die erste Zündung, die den Antrieb, das, was mich treibt, im Leben grundlegend verändert. Es gibt noch vieles zu entdecken im Römerbrief und das werden wir in den nächsten Wochen machen, vormittags und abends. Und ein Auto hat natürlich noch mehr Teile als den Motor, als die Zündung. Aber jeder, der schon mal den Zündschlüssel gedreht hat und gemerkt hat, das Auto bleibt stehen, der realisiert, wenn der Motor, wenn die Zündung nicht funktioniert, dann habe ich Pech. Eine alte Ente mit einem gut gewarteten Motor und funktionierender Zündung und ausreichend Sprit ist auf jeden Fall besser als der tolle moderne Sportwagen, wenn der Motor nicht anspringt, wenn die Zündung versagt oder kein Sprit mehr da ist. Das moderne Auto auf der linken Seite ist ohne Zündung, ohne den richtigen Antrieb, zwar optisch schön anzuschauen, wird mich aber nirgends hinbringen und ist eigentlich reif für den Schrottplatz. Die Ente, die mag langsamer sein, aber wenn die Zündung funktioniert, bringt sie mich ans Ziel. Mit dem starken Motor, mit dem Vertrauen auf das, was ich erzählt habe, auf Jesus und dem Annehmen dieses Tausches, habe ich einen starken Motor und ich brauche mich nicht zu schämen, auch wenn so wie bei der Ente vielleicht nicht alles blitzt und modern ist. Das Wichtigste, das läuft. Es ist eine Kraft im Evangelium zu finden. Diese Kraft geht nicht einfach aus. Sie will alles durchdringen. Und diese Kraft bringt mich dem Ziel näher. Und für diese Kraft muss ich nicht mal bezahlen, anders als den Benzin oder Diesel an der Zapfsäule. Diese Kraft geht aus von der frohen Botschaft. Von einem Kind, das zuerst wie wir in Windeln liegt und mir am Ende einen Tausch anbietet. Dass all das, was in meinem Ordner ist, auf sich nimmt, damit ich neu anfangen kann. Das Kind bietet mir einen Tausch an, der mein Leben verändert, der, wenn diese Initialzündung erfolgt ist, den Motor meines Glaubenslebens zündet und der mich in Bewegung setzt, auf Gott hin und den Mitmenschen. Eine Kraft, die mich befreit und rettet. Und das ist die Freudenbotschaft, die Paulus meint. Ich bin freigesprochen. Und so bekenne ich mich offen und ohne Scham zu dieser Freudenbotschaft. Sie ist Gottes Kraft und rettet jeden, der ihr glaubt. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Und wir singen zusammen, Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude.